ich verspreche mich jetzt schon, so eine Scheiße. Ich bin krank. Emu, wie geht's dir? Boah.
Ja, wir nehmen gerade im Ausnahmezustand auf, nehme ich an. Du siehst,
komplett.
Du siehst sehr körperlich beschäftigt aus.
Danke, gleichfalls.
Ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Aufnahme so auf Halde war, so auf Kippe war wie diese gerade. Ja, aber ja. Es ist die erste Aufnahme seit den Zwischentagen, die erste Aufnahme, die wir beide machen, 2025. Daher war es denn wert, sich doch noch irgendwie aus dem Krankenbett zu bewegen. Also bei mir sind die Kids krank, richtig schlimm krank, inklusive dauerhaften nächtlichem Erbrechen gerade. Deswegen bin ich überaus müde, aber ich glaube, dir geht's noch besser.
Ja, ich bin nicht nur ein bisschen müde, ich habe mir Corona eingefangen.
Ja.
So richtig schön, so viel Mühe hat sich Corona bei mir noch nie gegeben.
Echt, ja?
Ja, echt. Das,
also schlimme Symptome gerade bei dir oder wie?
Es war schon das Fieber war tagelang mit einer 4 vorne am Anfang.
Ja.
Jetzt gerade ist es mal wieder gefallen. Wir pendeln uns ein. Es löst sich langsam alles im Kopf. Deswegen werde ich heute öfter husten ja. Oder auch mal niesen. Ich entschuldige mich dafür. Es geht langsam wieder, sonst würden wir auch nicht aufnehmen. Aber das war schon echt unschön die letzten Tage. Freitag war ein bisschen Fiebertraum. Ich war mir am Ende, ich musste gestern erstmal nachlesen, wem ich was geschrieben habe am Freitag, weil ich mir ein bisschen unsicher war.
Ja, dann ist ja gar nicht mal so schlecht, dass ich Freitag nicht aufnehmen könnte.
Ja, absolut. Ich habe auch gedacht, also gestern dann, naja, Freitag hätte ich sowieso abgesagt. Also das wäre nicht möglich gewesen. Da hättest du nichts aus mir rausbekommen, noch weniger als heute.
Ja. Ja, also wir haben jetzt doch rausgeschält und versucht wenigstens eine kurze Folge aufzunehmen. Wir haben noch ein paar News aufbereitet und ein, zwei Comic-Titel haben wir auch mit, über die wir sprechen wollen. Erstmal wünschen wir euch natürlich ein, im Gegensatz zu uns, gesundes neues Jahr.
Ja, absolut. Hoffentlich geht's euch besser als uns, ja.
Ja, bei mir halt auch noch ein bisschen nach. Ich hatte in den Zwischentagen Corona. Direkt nach unserer letzten Aufnahme ging es bei mir los. Muss ich aber sagen, es war jetzt meine 8. Infektion. Mit der Scheiße. Meine 8. Infektion, es war für mich aber auch tatsächlich die mildeste. Also ich hatte kein Fieber. Ich hatte einfach nur 2 Tage elendiges Körpergefühl und entsprechende Symptome und Schreien, positive Tests. Dann ging es aber wieder. Aber deswegen ist halt die Silvesterfeier, die wir mit Freunden feiern wollten, halt vollkommen ins Wasser gefallen, weil meine Tochter sich dann auch angesteckt hatte.
Ja.
Das, ja, und genau eben jene Tochter ist jetzt gerade wieder krank und wir haben noch gewitzelt in unserer letzten Aufnahme vor dem Jahreswechsel, dass das neue Jahr doch bitte etwas besser werden solle.
Ja.
Und das geht.
Den Wunsch habe ich auch noch, ja.
Ich wollte ja auch noch was erzählen. Als ich dann mit der Corona-Infektion durch war, ich hatte dann noch eine Woche Urlaub, habe ich einen Technikkauf gemacht, der mich 2 Tage lang beschäftigt und frustriert hat. Aber solch einem Maß, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste, dir zwischendurch nichts davon zu schreiben, dir nichts, weil ich sagte, das will ich dir hier erzählen.
Okay, ich bin gespannt.
Du weißt, das 30-jährige Sony PlayStation-Jubiläum, was wir 2024 technisch gesehen hatten, war auch nahezu mein 30-jähriges Jubiläum, weil ich seit fast 30 Jahren PlayStation spiele. Seit der allerersten Konsole. Ich meine nicht die PS1, sondern wirklich die allererste Konsole, die ich mir damals gebraucht gekauft habe. So 1 bis 2 Jahre, nachdem sie rauskam, spiele ich PlayStation. Abgesehen von ab und zu mal Nintendo Switch, keine andere Konsole. Ich bin durchweg Sony PlayStation Jünger.
Ja.
Seit Jahrzehnten. Und ich habe schon immer meine Frustration mit diverser nicht so up-to-date Menüführung und interner Software der Konsole gehabt. Weil es halt teilweise laggy lädt und lange braucht und so weiter. Die PS5 ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt, aber trotzdem. Ich habe Laptops, die älter sind, die flüssiger laufen. Auch wenn der Vergleich hinkt, das weiß ich. Dennoch habe ich Bock gehabt, mir in meiner letzten Urlaubswoche nach dem Jahreswechsel diese PlayStation Portal Remote zu kaufen.
Ah, ja.
Also quasi Sonys günstigere Antwort auf Steam Deck, will ich es mal bezeichnen.
Ja.
Ich war im lokalen Mediamarkt, habe mir die Konsole geholt, die war da gerade im Sale. Ich dachte, freust dich, kannst sie halt noch eine Woche nutzen, kannst du mal ein bisschen ausprobieren. Hol mir das Ding. Ich habe 6 verdammte Stunden damit zugebracht, eine Verbindung zu einer meiner beiden PS5-Konsolen aufzubauen.
Krass.
6 Stunden. Dieses Prinzip von wegen, du meldest dich an, stellst deine PS-Remote-Technik, also Einstellungen in der PS5 an, schaltest das Teil an, loggst dich in deinen PlayStation-Account ein und dann verbindet das mit der PS5. Ich weiß, dass es auf YouTube dutzende Videos gibt, hunderte Videos gibt, wo das funktioniert. Wenn man sich aber mal die Kommentare darunter anguckt, wo dann so 300, 400, 500, 600 Kommentare stehen von Leuten, die das einfach nicht gebacken bekommen, weil es keine Verbindung aufbaut.
Und jetzt ist +1. Hm?
Alter. Also, ich habe mit dem PlayStation Support telefoniert, 45 Minuten lang. Dieses Gespräch endete mit der Aussage, ich kann Ihnen jetzt einfach nicht mehr helfen.
Weißt du, womit das total gut funktioniert, das Remote Play?
Mit dem iPad? Mit dem iPhone?
Mit dem Steam Deck? Richtig gut. Also ich habe ungefähr 10 Minuten eingerichtet, dann konnte ich das machen.
Die PlayStation Remote App für iOS und iPad-Geräte funktioniert um ein Vielfaches stabiler als dieses Kackgerät. Und ich weiß, ihr da draußen, da gibt's Leute, die haben das, bei denen funktioniert das problemlos. Ich weiß, dass die Leute gibt. Bei meinen 2 Konsolen hat es nicht funktioniert. Hast du
wieder zurückgegeben?
Ja, natürlich, am nächsten Tag gleich. Ich habe alles probiert, inklusive LAN-Verbindung, inklusive Gastzugang im WLAN einrichten. Nichts davon hat funktioniert. Gar nichts. Katastrophe. Verrückt. Ich verstehe nicht, wie man so ein Produkt auf den Markt bringen kann. Es hat mich einfach so frustriert.
Ja.
Ich war so sauer. Wirklich so dermaßen sauer.
Oh. Verstehe ich. Also mich frustriert das auch richtig. Mhm. Ich bin Techniker in meinem Beruf, hatte da viel mit zu tun, habe immer gerne rumgefrickelt. Aber für mich war immer klar, wenn ich sowas zu Hause mache, das soll bitte einfach funktionieren.
Ja, genau.
So, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bastel echt gerne rum, aber zu Hause hat das bitte einfach aufbauen funktionieren.
Ja, also, kann sein, dass ich ein bisschen Ökosystem verwöhnt bin von der Technik, die ich ja sonst benutze, dass das alles so flawless funktioniert, wenn ich von meinem iPhone zu meinem iPad wechsle oder zum MacBook und so weiter. Ja, die können das aufbauen. Das finde ich halt problematisch, dass ich schon alleine bei diversen Spielen, beispielsweise Silent Hill 2 Remake, habe ich mir digital gekauft. Ich kaufe mir Spiele nur noch digital. Wir haben 2 Konsolen. Wir haben eine PS5 im Wohnzimmer stehen und eine hier bei mir im Arbeitszimmer. Ich kaufe mir das Spiel an meiner Konsole im Wohnzimmer. Lade mir das da runter. Spiele das dort, weil wir ein kinderfreies Wochenende hatten. Dann kamen die Kids wieder. Also habe ich dann unten weiterspielen wollen. Ich musste logischerweise den Titel runterladen, konnte ihn aber nicht starten. Auf demselben Account konnte ich ihn nicht starten, weil ich erst die Konsole, die ich im Arbeitszimmer hatte, zu meiner neuen Hauptkonsole erklären musste, damit ich lizenztechnisch Zugriff darauf habe. Dadurch haben aber meine Kinder über ihren Accounts auf der PlayStation im Wohnzimmer Zugriff auf die Titel verloren, die ich gekauft habe, die sie sonst nutzen könnten, wenn meine Konsole im Wohnzimmer.
Ah, da musst du so einen Querverweis machen, ne?
Du musst halt immer wieder die Konsole jetzt zu deiner Hauptkonsole einstellen. Und das dauert, weil das Menü so langsam läuft. Und das ist so nervig. So unfassbar nervig. Oh. Ja, sehr frustrierend.
Ja.
Okay. Haben wir euch genervt? Das galt jetzt eigentlich nur Andreas. Ich würde das eigentlich nur Andreas erzählen. Tut mir leid, dass ihr da jetzt alle durch musstet.
Das sind die Gespräche, die wir sonst vorher führen.
Ja, genau.
Aber wir haben uns dieses Jahr noch nicht gesprochen und auch nicht viel Kontakt gehabt, ehrlicherweise.
Ja, leider.
Da bei uns beiden echt viel Trouble war.
Ja.
Die letzten Wochen. Aber gelesen haben wir, damit wir die Hörer jetzt auch mal wieder abholen. Ne?
Was hast du zuletzt gelesen, bevor wir in unsere eigentlichen Themen heute starten?
Ehrlicherweise zuallerletzt habe ich einen der Titel gelesen, die wir später besprechen. Was ich da vorgelesen habe, ist, ich habe einem Hobby gefrönt. Mhm. Jedes Mal, wenn Panini was mit Daredevil draus rausbringt, lese ich das, ja?
Ah, okay, ja.
Und genauso war es mit Daredevil Gang War. Kennst du den Gang War?
Mhm.
Ich kannte ihn nicht. Ich wusste nicht, dass das ein Spider-Man-Event ist.
Ja, das war halt ein Spidey-Event letztes Jahr, glaube ich, war das.
Irgendwas, die Bösewichte übernehmen New York. Mhm. Als ich hinterher recherchiert habe, dachte ich, oh, ich habe da schon mal irgendwas zu gelesen. Keine Ahnung.
Das kam aus dem John Romita und wer war es? Zeb Wells Spider-Man-Arc ist das entsprungen.
Ah, ja. Wir haben es bestimmt auch schon mal drüber unterhalten. Und am Ende Daredevil Gang War, man kann sich schon denken, Hell's Kitchen ist natürlich auch betroffen. Und wer verteidigt Hell's Kitchen? Es ist Daredevil. Und weil Matt Murdock gerade nicht zur Stelle ist, der ist gerade beschäftigt, muss Elektra halt übernehmen im Daredevil-Kostüm. Und es passiert genau das, was man erwarten würde. Es sind irgendwie Bösewichte da, die müssen zusammengeschlagen werden. Sie versucht alles zu verteidigen, damit die es nicht einnehmen können. Abgeschlossen in 4 Heften, in Deutschen in einem Paperback. Und damit ist schon fast alles eigentlich dazu gesagt. Ich fand ganz cool, die nehmen aus der All-New Wolverine-Reihe, hieß die, glaube ich, damals, wo Laura den Wolverine-Status übernommen hat. Davon nehmen sie ein paar Figuren und bauen die hier mit ein. Die kommen quasi wieder. Den Querverweis mochte ich, weil den Run damals mochte ich auch sehr gerne.
Ja.
Das hat mir Spaß gemacht. Ich mag die Woman Wizard 4. Auch das hat mir Spaß gemacht, aber das ist halt alles eher optischer Natur. Inhaltlich gewinnt das Ding kein Blumentopf. Aber wer die Figuren mag und denkt, boah, ein bisschen Daredevil-Action, der kann da zugreifen. Wer glaubt, ich habe aber hier noch 10 andere Titel liegen, die mir, wo ich viel heißer drauf bin, ja, dann lasst es halt liegen, dann ist es auch egal. Ich finde halt interessanter den Move, gerade das dann von Daredevil zu bringen, anstatt eine Ongoing oder so. aber wir kriegen ja jetzt, diese Woche oder nächste, kommt ja der Chip Zdarsky Omnibus im Deutschen. Wer die Zeit überbrücken will, vielleicht ist das dann.
Wie wir auch kläglich gescheitert sind mit unserem Reread aller.
Komplett. Komplett.
Das ist auch so ein Ding. Wann war dir es klar, dass wir das nicht packen?
In dem Moment, wo wir es angekündigt haben.
Ja, okay, gut. Ich habe so Anfang Dezember, glaube ich, habe ich gecheckt, nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Wir haben auch seitdem nicht drüber geredet. Ich habe vielleicht den ersten Story Arc im Brubaker Run habe ich gelesen gehabt und ich bin halt auch von Novitäten so erschlagen, dass ich halt kaum hinterherkomme aktuell, weil ich momentan dann auch ein paar Manga lese, mal wieder ein paar Videospiele gespielt habe und so weiter. Ich habe Resident Evil 4 das Remake durchgespielt. Vor einiger Zeit und deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, aber naja, ist halt so. Man lebt.
So ist es. Ich habe Brubaker komplett durch. Ich werde jetzt bald weitermachen. Aber das Doofe ist ja jetzt, wo man krank ist, man glaubt dann ja immer, ja, wenn ich krank bin, kann ich ja viel lesen.
Oh, das denke ich auch jedes Mal, klappt gar nicht.
Ich kriege ja nichts in meinen Kopf rein.
Ja.
Du hast 10 Seiten weitergeblättert und weißt nicht mal, was passiert ist.
Also, ja.
Totaler Quatsch.
Ich liege den auch immer nur im Bett so total lethargisch und schaue mir auf dem iPad irgendwelche YouTube-Videos an oder sowas. Und selbst, sonst habe ich irgendwie immer versucht, Animes zu schauen und habe den so nach 3 Folgen festgestellt, dass ich keine Ahnung habe, was da gerade lief, weil ich einfach null Konzentration hatte, weil ich einfach nur irgendwie existiere und versuche nicht zu sterben.
Exakt. Ich habe gestern Barbwire geguckt.
Du wunderst dich, dass du krank bist, aber da reden wir an anderer Stelle drüber.
Ja, morgen reden wir drüber. Ich bin gespannt.
Genau. Ja. Ich befürchte auch schon, ich habe mich bei meiner Tochter eingesteckt. Du hörst es schon. Ja. Daher. Ich habe zuletzt gelesen, etwas, worauf ich jetzt im Detail nicht eingehe, weil ich das auch an anderer Stelle mache. Ich lese gerade aus dem Ghost Machine Universum das Paperback The Blizzard, was als Anthologie-Story in dieser, ich glaube, das war in dieser hier 30 Jahre Image-Comics-Reihe veröffentlicht wurde, so in 12 Teilen. Und das haben die als Paperback nochmal rausgebracht. Kleiner Gruß geht raus an unseren Hörer Dennis. Der hatte mir nämlich vor, ich glaube, so um die etwas mehr als 2 Wochen eine E-Mail dazu geschrieben. Ich habe noch nicht geschafft zu antworten. Tut mir leid, ich habe deine Mail aber bekommen und gelesen. Danke fürs Bild. Und er hatte sich dazu geäußert, dass wir kurz über Ghost Machine gesprochen haben und ich angekündigt habe, den mal einen Überblick zeitnah dazu zu geben. Der wird auch bald kommen, deswegen lese ich gerade The Blizzard. Wenn ich denn mit allen Titeln auf dem aktuellen Stand bin, dann erzähle ich mal, was alles zu dem Universum so gehört. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich noch nicht geantwortet habe, aber trotzdem danke fürs Schreiben. So, wollen wir ein paar News machen?
Jawohl, du hattest ein paar zusammengesammelt.
Ja.
Und das ist doch ganz gut. Ich glaube, News haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gefühlt.
Deswegen, ich habe auch ein paar, also ich habe versucht zu selektieren. In den letzten 4 Wochen, glaube ich, ist eine Menge passiert. Ich habe also noch ein paar dabei, die schon 2-3 Wochen älter sind. Im Sommer steht was an mit Jonathan Hickman. Imperial für Marvel. Ist noch nichts bekannt groß, was es sein wird. Ich denke mal, es wird irgendeine Miniserie sein, à la Gods, was wir vor einiger Zeit hatten. Dass es sich irgendwo da einpegelt. Marvel hat bisher lediglich geteased, dass es im Sommer 2025 kommen soll.
Ja. Hat man gut über Social Media mitbekommen.
Genau. haben wir hier aber noch nicht erwähnt. Daher. Hast du mitbekommen, was die meistverkauftesten US-Titel 2024 waren?
Ja, ich hatte es gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen.
Absolute Batman.
Genau, der war mit drin. War der
Platz 1, glaube ich, ja. Ja. Und ja. Danach direkt Ultimate Spider-Man.
Zwei sehr starke Titel. Also
Titel. Die Teenage Mutant Ninja Turtles haben sich mit dem Neustart auch sehr, sehr gut verkauft, muss man ehrenweise dazu sagen. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Platz sie waren. Aber auf jeden Fall, so in Relation für Indie-Titel, war das echt ein Bestseller. Ja.
Krass.
Ja. Dann der Captain, über den wir eigentlich nicht mehr so gerne reden, aber trotzdem, Mark Edgelord Miller hat angekündigt, einen neuen, sehr kontroversen Titel mit John Romita Jr. für Millerworld, a.k.a. Netflix, a.k.a. Dark Horse zu bringen. Ich habe die Überschrift gelesen und war sofort
raus.
Sofort raus.
Ja.
Usually controversial. Ah, danke.
Ja, genau. Mal gucken, was es heißt. Ich kann mir da erstmal weniger drunter vorstellen.
Ich kann mir ganz genau drunter vorstellen, was der da macht. Hab keinen Bock mehr drauf. Edgelord habe ich nicht ohne Grund gesagt. Ich kann es einfach nicht mehr sehen.
Ja.
Ja, derselbe Mann bringt auch ein Sequel raus zu Hack.
Ah.
Soll ebenfalls kommen. Mhm. Wieder mit Raphael Albuquerque.
Ja.
Ja. Big Bad World soll es heißen. Also Hack Big Bad World bei Dark Horse. Soll sechsteilig sein, also sechs Ausgaben umfassen. Startet wahrscheinlich im Mai 2025 für den.
Aber er kriegt die Leute ja doch immer wieder an deinen Tisch, ne?
Ja, das sind Auftragsarbeiten. Mark Miller zahlt eine Menge Geld dafür. Oder
genau,
Netflix
zahlt dafür immer fair zu zahlen, ne?
Ja, ja. Das muss man ihm lassen. Ja. Aber, ja. Er hat andere Seiten. Egal.
Ja.
Im April kommt Jeff Lemire mit Phantom Road zurück. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr. Den ersten großen Story Arc fand ich ziemlich stark, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen.
Nee?
Nee.
Noch gar nicht, also noch gar nichts?
Noch gar nichts, nein.
Oh.
Nein.
Das ist so eine, ja, wie soll man sagen, Suspense, ein bisschen Horror, Comic, den er zusammen mit Gabriel Hernandez-Walter macht. Toll gezeichnet, Jeff Lemire schreibt logischerweise. Ja, also so geht so ein bisschen Suspense zwischen den Welten. Ja.
Ja.
Gefällt mir ziemlich gut.
Ach, guck mal.
Mhm. Also das ist eine Serie, die fing solide an, wurde dann etwas besser. Ist jetzt nicht der stärkste Titel, aber alles andere als einer seiner schwächeren. Ja. Hat mir sehr wirklich gut gefallen. Erscheint, glaube ich, bei Image Comics. Im April geht's weiter mit dem zweiten Story Arc.
Ja, scheint sich dann ja zu lohnen. Ja.
Ja. Hast du mitbekommen, dass es um Philip Kennedy Johnson eine kleine Kontroverse gab bezüglich seines angekündigten Titels Superman Book of L? Nee. Angeblich sei der gecancelt worden. Waren alle Leute sehr überrascht, weil eigentlich im Sommer eine ganze Reihe an Superman-Titeln anstehen. Dazu sage ich gleich was. Philip Kennedy Johnson hat jetzt aber ein bisschen Klärung reingebracht und meinte, ist nicht gecancelt, ist lediglich verschoben. Weil DC den Slot für die oder die Slots für die Superman-Titel im Sommer weitestgehend gefüllt hat und es einfach nicht mehr reingepasst hätte und sie auch nicht wollen, dass der Titel vermeintlich denn untergeht in der Masse. Deswegen ist Superman Book of L etwas verschoben worden. Wann es genau kommen soll, steht jetzt noch nicht fest.
Ja,
aber ist absolut legitim, oder?
Ja, ja, finde ich schon. Also
ja. Ich muss sagen, nach Action Comics, was Philip Kennedy Johnson schreibt, hat meistens Hand und Fuß.
Ja.
Ich finde das richtig gut und sein Action Comics Story Arc ist wirklich richtig gut gewesen. Also das heißt, wenn er sagt, ich schreibe Superman, ja.
Ich glaube, da gucken viele hin und das
absolut.
Weiß
ich auch.
Deswegen
ich auch.
Hätte mich auch gewundert, wenn sie es canceln. Also.
Ja. Und im Sommer geht's halt mit einer großen Initiative los. Der DC nennt das Summer of Superman.
Ach, DC und Initiativen. Also
wie kommt
ich möchte
es?
Mich ja freuen, aber ich kann halt einfach nicht mehr, weißt du? Das ist.
Ja, ist klar. Aber weißt du, warum sie es so nennen?
Nee.
Was kommt im Juli raus? Ich glaube im Juli.
Ach, der neue Superman. Oh, wir haben noch gar nicht über den Trailer gesprochen.
Stimmt.
Und ich glaube, wir sind kontroverser Meinung. Wie hat er dir denn gefallen?
Ich sage einfach, deine Meinung wird kontrovers sein. Ich fand ihn sehr Comic-Fan-pleasing.
Ja, okay.
Und du?
Mich hat das komplett kalt gelassen.
Du bist ja auch kein Superman-Fan.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ist halt einfach so.
Ich bin kein Superman-Fan. Ich habe das gesehen und dachte, ach ja, guck mal, noch eine Comic-Verfilmung, sieht 0815 aus. Ganz viele Figuren in einem Film. Welche Leute soll das abholen? Also außer Comic-Fans bestimmt so. Ja. Aber glauben die wirklich an einen Kassenerfolg?
Nein, ich glaube.
Aber das müsste doch langsam das Ziel sein. Ja. Also, wie viel haben wir alle davon, wenn sie jetzt 3 Filme machen, da 600 Millionen drin verbraten, weil sie die nicht wieder reinholen?
Du glaubst, dass sie 3 Filme machen?
Und dann sagen, wir brechen ab. 3 verschiedene, ja. Nicht 3 zu Superman. Ich meine 3 verschiedene Comic-Verfilmungen aus dem neuen Universum.
Ja. Warte mal, Superman Legacy heißt der, ja?
Kann wohl sein, ja. Also, und das alles wäre für mich okay, aber ich habe mich wirklich wenig abgeholt gefühlt, weil es mir so 0815 Comic-Verfilmung aussah, wo ich dachte, boah, ich dachte, da wird jetzt die große Revolution kommen, aber so sah es gar nicht aus.
Also pass auf, ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Ich fand den Trailer ziemlich nice. Ich mag James Gunns Filme, seine Serien auch. Ich mag seinen Enthusiasmus und sein Fanboy-Level für die Materie.
Bin ich bei allem dabei, ja.
Und ich denke, das wird genau in diesem Film auch sehr transportiert werden. Das wird ein feuchter Traum für Superman-Fanboys. Ich habe gegrinst, als ich Krypto gesehen habe, habe mich sehr gefreut darüber. Ich glaube, dieser Film wird dennoch wahnsinnig scheitern. Weil Superman ist einfach kein Batman. Man of Steel hat gewissermaßen funktioniert, weil ein anderer Edgelord, der Filmszene mit Zack Snyder dort eine vermeintlich düstere Version draus gemacht hat. Das wird hier nicht passieren. Und das wird alleine schon deshalb, denke ich, nicht funktionieren wie beispielsweise Guardians oder halt auch die Suicide Squad von Gunn. Der Film hat ein Budget von $363 Millionen. Das heißt, ja. Der muss knapp das Doppelte einspielen, um als finanzieller Erfolg zu gelten.
Mehr eigentlich, ja.
Mehr sogar, ja.
Der muss eine Milliarde knacken, sonst.
Ja.
Ja, und das wird er nicht. Also, ja. Mal darüber hinaus, ne, ich mag James Gunn auch, aber ich finde, zumindest im ersten Trailer, zu wenig davon.
Ja. Man of Steel. Als der kam, war das Thema frisch. Der hat nicht die besten Kritiken bekommen, aber weitestgehend positive. Und der ist eigentlich recht gut damals eingeschlagen, denke ich. Und Der hat ein Box-Office von 670 Millionen gehabt. Ich glaube nicht, dass Superman Legacy da rankommt. Einfach weil das Thema zu ausgelutscht ist und die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben.
Ja, durchaus möglich.
Ich meine damit jetzt die Mainstream-Filmgänger, ja.
Ja, meine ich auch. Ich meine jetzt nicht die Comic-Nerds, die sich so alles angucken. Ich gucke ihn ja auch. Ja, so.
Ja, deswegen. Ich glaub,
aber Superman das Kino wird halt ziemlich leer sein.
Ja, ich glaube, Superman Legacy wird einfach ein Film von Comic-Fan für Comic-Fan sein. Und das wird finanziell nicht das tragen, was er tragen muss, um als Erfolg zu gelten. Ja. Aber dies wäre ein weiteres Beispiel dafür, wo ich mich wahnsinnig darüber freuen würde, einfach Unrecht zu haben.
Gehe ich auch mit. Also ich hoffe ja auch, dass es ein toller Film wird. Ich habe auch immer noch Vertrauen in James Gunn. Nur als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich die ganze Zeit so ein bisschen, solche Trailer habe ich jetzt schon oft gesehen.
Ja.
Da muss mehr kommen, als das, was ich da sehe. Also, ja. Aber Summer, deswegen,
Summer auf Superman.
Ja.
Aufgrund des Films. DC plant eine Initiative unter dem Label Summer of Superman. Und headlinen wird das Dan Slott. Wir haben gemunkelt. Schreibt Dan Slott Superman? Ja.
Ja.
Zusammen mit Raphael Albuquerque.
Okay.
Eine neue Superman-Ongoing-Serie, Superman Unlimited.
Interessant.
Ab Juli, glaube ich.
Interessant.
Ja, also passend zum Start des Films. Ich glaube, ab Juli, ich muss mal gucken. Ein erstes Cover kam schon raus. Raphael Albuquerque ist meiner Meinung nach einer der besten Zeichner, die man auf dem US-Markt finden kann. Das wird allein optisch ein absoluter Hit. Dan Slott.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so. Mal so, hat brachial gute Sachen geschrieben, aber auch gegenteilige Sachen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ja, ich auch. Das, also in den ersten werde ich bestimmt mal reinlesen, was da kommt.
Ja. Oh, ich muss mich korrigieren. Die Reihe startet schon früher. Schon im Mai.
Ach ja, guck mal.
Mhm. Schon im Mai, am 21. Mai für den US-Markt. Ja. Als Vorbereitung quasi für den Film. Ja. Im Juni kommt ein Sequel zu Batman World mit Superman World.
Ja, da haben wir doch schon drüber gesprochen, ne?
Haben wir schon drüber gesprochen?
Ja, weil wir rausgefunden haben, dass der Flix da zeichnen wird.
Ach, stimmt. Aber ja. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, es kommt im Juni.
Ja. Mhm. Ich habe auch vor kurzem Joker the World gelesen, da werde ich noch ein andermal drüber ja. berichten.
Genau. Steve Fox und Luke Maresca werden eine Superior Avengers Miniserie ab April starten für Marvel. Die natürlich unter dem Doom-Label, was jetzt bei Marvel dieses Jahr beherrschen wird. Ist eigentlich schon sehr weitsichtig, wenn man bedenkt, was diesen Monat in den Staaten passiert, politisch, dass Marvel direkt das gesamte Jahr unter den Top-Bösewicht des Marvel-Universums stellt. Das passt schon. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich Doom deutlich sympathischer finde als den neuen US-Präsidenten, aber
Ja. Ich bin. Wäre schön, wenn es das nochmal irgendwo kommt. Es wird bestimmt tolle Cover geben.
Ja. Ist halt, der Unterschied ist einfach schon, Doom hat halt einen coolen Helm und der andere hat halt eine Helmfrisur, die albern aussieht.
Ja.
Ja. der große Elefant im Raum der News der letzten Wochen. Diamond Distributors hat Insolvenz angemeldet. Das wird weitreichende Folgen für Comic-Shops haben, für Verlage haben. Man sieht auch schon die ersten Bewegungen. Image Comics hat dem Vertrieb, also Diamond Distributors, für die, die das jetzt nicht kennen, ist der größte Comic-Vertrieb auf dem US-Markt, der unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass US-Comics hier international verkauft werden können, dass Comic-Shops in Deutschland US-Comics anbieten können, weil die Comic-Shops hier auch bedienen, bemustern damit, ist einer der größten.
Ich wollte gerade sagen, in den letzten Jahren gab es ja immer viele Bewegungen drin. Irgendwie. Genau. Und ich glaube, viele Verlage haben auch schon auf andere ausgewichen oder fahren schon parallel.
Jahrelang.
Also Diamond hat, und andere.
Genau.
Ja.
Diamond war jahrelang der größte, hat auch teilweise Exklusivdeals gehabt. DC hat, glaube ich, den ersten großen Schritt gemacht. Dann ist denn, ich weiß nicht, ob sie exklusiv zu Lunar Distributions gegangen sind, aber ich glaube ja. Das war schon ein sehr großer Einschnitt. Und jetzt mit der Bankrotterklärung, die Diamond abgegeben hat, wird einen großen Einschnitt haben. Image Comics hat untersagt, dass weiter Image Comics über Diamond vertrieben werden. Vault Comics hat jetzt, Vault Comics hat einen Direct-to-Retailer-Angebot an die Shops gemacht, zumindest für die Staaten. Ich weiß nicht, ob das international gilt. Die versuchen jetzt auch neben Luna, glaube ich, auf alternative Vertriebswege zu gehen. Weiter weg von Diamond. Also das, ich glaube, Diamond ist am Ende komplett jetzt.
Ja.
Ja.
Ja, auch die Verlage werden gemerkt haben, dass es keine gute Idee ist, sich von einem abhängig zu machen. Mhm. Weil auch wenn bestimmt der Umsatz auf ein Land gesehen nicht sonderlich hoch ist im Verhältnis zu dem amerikanischen Markt, so ist die Summe doch wahrscheinlich bedeutend für so einen solchen Verlag.
Es soll riesige Ausstände gegenüber den Verlagen geben, vor allem gegenüber Marvel, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Das wird noch die News in den nächsten Wochen etwas formen, denke ich.
Okay.
Ja. Bin sehr gespannt. Ich habe eine Kiste von Diamond Distribution hier bei mir in der Küche stehen. Das ist meine Papierkiste. Habe ich irgendwann mal eine Comic-Lieferung aus, also eigentlich war es Comics und Comic-Statuen, die ich bekommen habe, aus Holland geliefert bekommen. Und die waren in so einer Diamond Distribution Box drin und das fand ich ziemlich cool, die habe ich aufgehoben. So ein mega stabiles Ding, die habe ich glaube ich seit 6 Jahren oder sowas, wo ich halt Altpapier drin sammle, bevor ich es rausbringe. Diamond war halt lange Zeit Nonplusultra in Sachen Comic Distributions in den Staaten. Tja, eine Ära geht zu Ende, ja. Eine Ära geht zu Ende.
Ja.
Das war's grob eigentlich mit den News der letzten Wochen. So über den Jahreswechsel passiert eigentlich nicht so viel, aber doch hat sich ein bisschen was angesammelt.
Ja, ich glaube, einen Elefanten können wir noch ansprechen. Den habe ich hier noch nie angesprochen, weil ich immer dachte, irgendwann wird mehr kommen und dann würde sich's mehr lohnen.
Ja.
Neil Gaiman wurde von mehreren Frauen sexuellen Übergriffs bezichtigt. Es gibt einen sehr ausführlichen, sehr grauenvollen Artikel, den man, glaube ich, nur mit Triggerwarnung lesen sollte.
Ja. Also einen sehr, sehr heftig recherchierten Artikel, aber mit grauenvollem Inhalt.
Ja, genau, genau. Ja. Er selber hat sich jetzt auf seinem eigenen Blog geäußert und sagt, das ist alles so nicht wahr. In einem unterirdischen Kommentar von ihm, wie ich finde.
Mhm.
Ja, das. Es gibt nicht so eine große Schlammschlacht, wie ich dachte. Und das war, ne, also die Vorwürfe stehen ja schon seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, im Raum. Da gab es einen Podcast, der hatte das Ganze recherchiert von Tortoise Media. Und wir hatten nicht drüber gesprochen, weil ich habe die ganze Zeit auch als Gaming-Fan gedacht, boah, da kommt doch irgendwann, da müsste doch mehr passieren. So wie es bei einem Till Lindemann ist, wo ganz viel auf einmal aufgepoppt ist, da ist nicht viel passiert. Jetzt gibt es diesen einen Artikel, der das noch sehr gut aufarbeitet, sehr detailliert leider aufarbeitet, wo man den ganzen Schrecken überblicken kann. Ich verlinke den gerne mal in den Shownotes. Triggerwarnung von uns, das ist wirklich heftiges Zeug. Und gerade steht das erstmal so im Raum, die Vorwürfe. Rechtliche Schritte sind mir keine bekannt.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie viel rechtliche Relevanz da nachher für ihn auch zum Tragen kommen wird, weil vieles davon wahrscheinlich keine rechtlichen Folgen haben wird.
Ja.
Es zeigt halt einfach nur, dass, er vermutlich ein anderer Mensch ist, als er sehr, sehr lange Zeit öffentlich suggeriert hat. Und ein weiteres Beispiel dafür sein wird, was gut zu diesem Motto passt, never meet your heroes.
Absolut, absolut. Das ist, ja Gott, dieser Husten.
Dieser Mann bleibt einem im Hals stecken.
Komplett, komplett.
Ja.
Gut. Zwei Titel haben wir heute dabei.
Mhm.
Fang mit was Düsterem an.
Weil wir gerade aus dem gute Laune-Feld rauskommen.
Ja. Du hast mir geschrieben, hey, lies mal Dark Space Dungeons. sowas Düsteres hat der Snyder noch nie geschrieben. Herrgott. Und das habe ich dann noch gelesen und ich muss dir zustimmen.
Oh. Ich habe jetzt auf dieses Aber gewartet.
Nee, ich musste kurz denken, der hat doch Witches geschrieben. Ist das noch düsterer als Witches?
Mhm.
Ja, ist es. Es ist eine fünfteilige Miniserie, glaube ich.
Ja.
Und
wir brauchten jetzt einen kleinen Cut. Der Andreas musste sich was zu trinken holen. Sei ihm gegönnt, tapferer Mann.
Ja, jedes Wort hat dazu geführt, dass ich gehustet habe.
Alles gut. Ich gebe mal ganz kurz einen Background zu Dark Space. Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was heißt Dark Space oder Dark Spaces? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich
dachte Dark Space, habe ich mir zumindest so aufgeschrieben, aber das heißt noch nichts.
Warte. Dark Spaces heißt es.
Ah, okay.
Er hat bei IDW eine kleine, ein Imprint, eine Reihe von Comics gelauncht, die mit Dark Spaces Wildfire anfing. Das ist ein Comic gewesen, den er auch selbst geschrieben hatte, wo jetzt mittlerweile weitere Titel erschienen sind, die von ihm kuratiert wurden, aber er nicht selber geschrieben hat. Und Dark Spaces Dungeon war jetzt die nächste Miniserie, meines Wissens nach, die auch aus seiner Feder stammte. Hier gibt's abgeschlossene Miniserien, teilweise One-Shots aus dem Horror-Genre, die einfach losgelöste Geschichten, unabhängig voneinander agierende Geschichten erzählen. Und Dark Spaces Dungeon ist eine Miniserie gewesen, die ich als Empfehlung selbst aus einem Podcast bekommen habe, weil dort nur am Rand erwähnt wurde, das ist eine der düstersten Geschichten, die Snyder je geschrieben hat. Ich war natürlich direkt angefixt, gesagt, das will ich lesen. Gerade bei 5 Ausgaben, kein Problem, ongoing rein, wissen wir ganz genau. Hat der Captain meistens Probleme, stabile Enden zu schreiben. Ich gebe mir eine Chance. Vor allem, als ich gesehen habe, dass sie gezeichnet wurde von Hayden Sherman. Und Hayden Sherman kennen wir gerade woher? von Absolute Wonder Woman. Eine Reihe, die wir beide recht gut feiern.
Jawohl.
Ich mittlerweile genau auf dem Level wie du, dazu aber an anderer Stelle mehr. So, Scott Snyder schreit, Hayden Sherman zeichnet, Patricio Del Pesce, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat koloriert, eine fünfteilige Miniserie, wie gesagt, aus dem Dark Spaces Kosmos. Es geht um einen ehemaligen Silicon Valley Programmierer, der einen bekannten oder krassen Algorithmus geschrieben hat, damit reich geworden ist und sich mittlerweile zurückgezogen hat. Lebt mit seiner Familie in einem Wald, in einem sehr, sehr schicken Designerhaus, lebt das Leben, das man haben könnte, hat einen kleinen Sohn, den er über alles liebt und ja, versucht einfach sein Familienleben zu genießen. Und eines Tages joggt er durch den Wald in dem Areal, in dem er lebt, telefoniert, glaube ich, mit seinem Agenten währenddessen, bis er stolpert. Fällt böse auf die Nase und stellt fest, das, worüber er da gestolpert ist, ist der Deckel einer Luke, die zu einem Tunnel in dem Boden führt, den er öffnet, wo er reingeht und auf einmal einen Satz an der Wand in einer Luke oder beziehungsweise in dieser Zelle, die er dort vorfindet, geschrieben steht: Erzähle es jemanden und du und deine Lieben werden die Nächsten sein.
Ja.
Und er macht es trotzdem. Er ruft die Polizei. Und etwas Grauenvolles beginnt.
Genau.
Wir müssen hier sehr vorsichtig sein, dass wir nichts spoilern.
Es sind halt nur fünf Hefte mit jeweils knapp 25 Seiten oder so.
Ja, ist eine abgeschlossene Reihe.
Genau.
Die hoffentlich niemals eine Fortsetzung bekommt. Es geht um einen Serienkiller. Logischerweise, es geht um einen Serienkiller.
Genau, genau.
Um die Ermittlung, diesen Serienkiller zu fassen. Um einen Serienkiller, der ein neues Opfer ausmacht. Das möglicherweise mit unserem Protagonisten zu tun hat.
Und so ein bisschen um die Motivation, warum genau, das Ganze eigentlich.
Warum er das macht und vor allem um die extrem morbide Art und Weise, wie er Menschen tötet, wie er Menschen foltert, was er genau mit denen macht. Und dieser Take, muss ich sagen, Scott Snyder, du kranker kleiner Wichser.
Ja, das.
Alter!
Ich habe auch zwischendurch gedacht, was geht eigentlich in deinem Kopf vor?
Also, ey, was ist los mit dem?
Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist doch nicht gesund.
Ich habe die Prämisse meiner Frau erklärt und sie sagte nur, das ist so krank. Wie kannst du darauf kommen? Also, wollen wir erklären, was er macht?
Ich glaube, das kann man schon. Ne? Das wird im ersten Heft in den ersten 10 Seiten klar oder so.
Okay. Dieser Serienkiller baut unterirdische kleine Zellen, sogenannte Dungeons. Du kennst doch, wie hießen diese Dinger, die man früher benutzt hat, diese Folterkammern, Eiserne Jungfrau, glaube ich, hieß die, oder?
Ja, Iron Maidens.
Iron Maidens, genau. Also sehr, sehr kleine Räume, in denen Menschen bedrängt stehen müssen, die geschlossen sind, in denen sie sich kaum bewegen können. Und auf sehr perfide Art und Weise haben denn Leute da noch, was weiß ich, so Eisenstacheln reingebaut, um die Menschen zu, ja.
Genau, indem du dich bewegst, verletzt du dich.
Genau. Ja. Solche Dinger hat der Mensch gebaut oder dieser Mann gebaut und hat Techniken implementiert, um die Menschen zu foltern. Beispielsweise, indem er Streben drin verschiebt, damit sie sehr, sehr krasse Körperhaltungen einnehmen müssen, sogar Knochen brechen kann und so weiter. Und die Menschen dann teilweise über Monate oder gar Jahre in total deformierten Körperhaltungen in diesen Zellen aushalten mussten und dahin vegetierten. Die wurden am Leben erhalten von ihm auf absolut grauenvolle, morbide Weise. Und gerade wenn man das in dem Comic sieht, wie das dargestellt ist, wenn die Menschen darin gefunden werden, wie sie darin leben mussten, absolut widerlich. Absolut widerlich.
Ja, grauenhaft. Wer 7 gesehen hat, da gibt es ja auch diesen einen Fall.
Genau.
Mit dem Menschen, der da sehr lange auf ein Bett gefesselt war. Daran wurde ich stark erinnert, ja.
Mhm. Ja, daran hat mich das auch sehr stark erinnert. Das ist ein Comic, der sich irgendwo bewegt zwischen 7, aber auch so ein bisschen Zodiac, also sehr, sehr viele Fincher-Flares. Ja. Es ist eine Hunting the Serial Killer Story, die tatsächlich, und jetzt kommt das, wo ich gehofft habe, dass ich das mal sagen kann, die vom ersten bis zum letzten Heft spannend ist, die eine krasse Prämisse hat, die von Scott Snyder sauber und gelungen zu Ende geschrieben wurde.
Ja.
Mit einem Komplett. Mit einem Plot-Twist auffährt, den ich ehrlich gesagt in meiner Versteiftheit, diesen Comic unbedingt bis zum Ende lesen zu wollen, weil ich gespannt war, wie es ausgeht, nicht habe kommen sehen.
Ich habe es leider ein bisschen geahnt, als ich das letzte Heft gelesen habe.
Ja, dann ja, man hat es vermutet, aber
genau, ich hab gedacht, genau, nee, aber trotzdem, nee, trotzdem ja. Super. Also wirklich.
Es war ein Punch. Ja.
Wir haben ja auch viel über die Comixology-Titel hier von ihm gesprochen,
ja.
Wo viele Miniserien bei waren und die Reihe würde ich mit Clear schon ans obere Ende packen. Also ja. Dass die beiden waren so die besten Snyder-Titel, glaube ich, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ja.
Ja, also Dark Spaces Dungeon ist wirklich einer der besseren Scott Snyder-Titel, die er überhaupt in seiner Karriere bisher geschrieben hat.
Ja.
Ja, ist absolut, kann man also man muss nicht, ich habe auch die anderen Miniserien davon nicht gelesen, also ich habe Dark Spaces Wildfire nicht gelesen, was ich mir jetzt aber auf die Agenda gesetzt habe, was ich machen will, weil mich Dark Spaces Dungeon so begeistert hat. Die haben alle miteinander nichts zu tun, so viel ich weiß, kann man vollkommen unabhängig voneinander lesen, sollte man auch tun. Dark Spaces Dungeon von Scott Snyder, Hayden Sherman und Patricio Depeche, sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Wenn man auf Serienkiller-Stories steht.
Gehe ich komplett mit, wirklich toll, hat sich gelohnt.
Ja.
Hat sich gelohnt.
Wir haben noch eine andere Miniserie.
Ja, und da haben wir extra gewartet, bis Panini alle drei Alben rausbringt, im Deutschen. Und jetzt sind sie da. A Vicious Circle, Band 1 bis 3. Natürlich hat es den unglaublich passenden Untertitel Ein Teufelskreis.
Oh.
Damit auch die Deutschen verstehen, worum es geht.
Ja.
Ist in drei Alben im Deutschen erschienen, in so einem Überformat.
Ja.
Passt kaum in die Kamera.
Mhm.
Geschrieben von Madsen Tomlin und gezeichnet von Liebe Mecho.
Ja.
Und Madsen Tomlin kenne ich hauptsächlich noch vom Batman, wie hieß der noch mal im Deutschen?
Maske im Spiegel?
Maske im Spiegel, ja, ich hatte mal hinter den Spiegeln, aber oder, das war so Wunderland.
Ja. Ja.
Aber Maske im Spiegel hieß es, glaube ich, ja. Genau.
Das war auch in Batman-Miniserie, die sehr gut war. Die war
genau, die passt,
sehr lebenswert.
Die gehörte ja quasi zu diesem The Batman-Universum. Also ein bisschen inoffiziell, weil Madsen Tomlin auch an dem Drehbuch, glaube ich, mitgearbeitet hat.
Ja, der also ist nicht kreditierter Mitautor des Drehbuchs.
Ja, genau.
Mhm.
Und das hat mir damals recht gut gefallen. Liebe Mecho kennen wir ja schon von Batman Damned zum Beispiel, wo das Einzige, was Emu darin loben konnte. und was es dann auch direkt hinten drauf gepackt geschafft hat auf den Comic.
Ja.
Ich ziehe mich immer noch gerne damit auf.
Ich bin trotzdem stolz drauf.
Ja, vollkommen
zurecht. Ich freue mich darüber.
Vollkommen zurecht. Und es wirklich ein, also ich war ja jetzt schon der Meinung, er ist ein wirklich fantastischer Künstler. Und dieser Comic hat nichts daran geändert.
Ja,
es wird schwierig für ihn, das in Zukunft nochmal zu toppen.
Ja.
Inhaltlich geht es um Sean Tucker, den lernen wir am Anfang kennen. Er scheint ein ruhiges Familienleben mit Frau und Kind zu führen.
In einer nicht so ruhigen Zeit der amerikanischen Geschichte.
Ja, genau. Es gibt noch, also die Rassentrennung wird noch diskutiert, ob man die aufheben soll oder nicht. Es gibt diverse Widerstände. Man ist so ein bisschen in dieser Umbruchzeit.
Ja, das so 50er, 60er in Louisiana oder sowas handelt das, ja.
Ja, genau, dass so gesagt wird, hey, die dürfen jetzt mit alle in einem Bus fahren und das Leute regen sich da immer noch drüber auf. Es wird diskutiert, ob es gemischte Klassen geben soll.
Mhm. Trotzdem noch immer eine Zeit, wo man sich zu der Zeit eigentlich nie aufhalten möchte. Vor allem in diesem Teil des Landes, ja.
Absolut, genau. Mhm. Also, obwohl das Gesetz eigentlich sagt, die dürfen alles, sind die Leute noch gar nicht der Meinung, dass die alles dürfen.
So. Ja, es gibt doch Gesetze, die sagen, dass jeder Mensch Steuern zahlen muss.
Ja, absolut. Das ist,
passiert auch nur begrenzt.
Wir erfahren dann aber ein düsteres Geheimnis, denn an einem Morgen, wo er mit seinem Sohn eigentlich zum Angeln fahren möchte, muss er noch mal kurz in den Keller, denn dort hat er einen angeketteten Mann namens Ferris, hieß der, glaube ich. Und wir verstehen das nicht so richtig, ehrlicherweise, als Zuschauer. Es wird dann aber irgendwann klar, dass die beiden eine lange Feindschaft führen. Und als Ferris sich losreißen kann und das glückliche Leben des Vaters beendet, wechseln die beiden die Zeit und wir befinden uns nochmal weit, weit in der Zukunft, wo die beiden aus irgendwelchen Gründen wieder aufgetaucht sind.
Mhm.
Und das ist so eine Prämisse, die zieht sich durch den Comic. Die beiden reisen durch die Zeit, jagen sich gegenseitig und über die drei Alben erfahren wir, warum, was und wie sie eigentlich diese Zeitreisen hinter sich bringen.
Ja. Ich glaube, dieser Comic hat zwei Säulen, über die man diskutieren kann. zwei bestimmte Säulen, die man teilweise als Stärke, vielleicht aber auch als Schwäche erläutern kann. Das ist einmal die Story, einmal das Artwork.
Ja, absolut. Darin muss man trennen.
Ja.
Und Story ist für mich relativ einfach. Das ist ganz gutes Popcorn-Kino. Das hat coole Ansätze manchmal. Manchmal verschwendet es ein bisschen die Szenarien, in die man wechselt. Und das Ende ist diskutabel. Also nicht ganz befriedigend, finde ich. Aber das unterhält gut. Mit einem anderen Artwork hätte es aber nicht so sehr gezündet wie damit, finde ich.
Mit einem anderen Artwork hätte es bei mir, glaube ich, gar nicht gezündet. Ja. Mein erster Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, wenn mir morgen jemand sagt, Netflix adaptiert das als Film, wäre ich nicht überrascht. Die Story war für mich das, was ich aus einem typischen actiongeladenen Netflix-Film kenne. Sehr, sehr bekannte Tropes, vollkommen übertrieben dargestellt, gepackt in einem wahnsinnig hohen Pacing. In diesen drei Ausgaben passiert extrem viel, auch wenn irgendwie nicht viel passiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber es hat ein hohes Tempo, aber so wirklich viel passiert nicht. Aber dann trotzdem genug, dass man zumindest am Ball bleibt. Was halt den Comic stark macht, ist das enorm gute Artwork.
Ja.
Das täuscht halt dann auch über viele Schwächen und wiederkehrende Tropes, die man halt teilweise schon besser gesehen hat in Geschichten, ob im Comic oder im Film oder in Serien, hinweg. Also es gibt viele Sachen, die ich als drüber erachtete, wo ich auch das Gefühl hatte, das war sowas, wenn eine Zeitreise-Story kommt, war es so klar, dass ihr in diese Epoche reist, das macht.
Und ein paar Epochen waren dabei, wo die nur ganz kurz drin sind, aus diversen Gründen, die wir dann noch erfahren, wo ich dachte, ah, schade. So, das wäre doch jetzt viel interessanter gewesen.
Als dieses obligatorische,
Ja.
Und ja, also eine gewisse Person zum Beispiel, die erschossen wird, wo ich mir dachte, ja, das war jetzt vollkommen klar, dass ihr das bringt.
Ja, und musste, da, also das ist so ein bisschen, dann ist Miller-Edge-Ding drin.
Genau.
Andersrum, die zweite Zeit, in die sie reisen, ist weit in die Zukunft, in so eine eher dystopische Zukunft. Das sah, also da wird halt klar, bei Libermero, da sind wir beim Artwork, vorher super realistisch, fotorealistisch im Schwarz-Weiß-Stil. Ja. Und er bricht so stark dann in diese Neonfarben rein, weil es halt so eine Cyberpunk-Großstadt erinnert.
Ja.
Und das ist so geil, weil da habe ich gedacht, boah, ich will auch einen ganzen Comic nur so lesen.
Ja, es zeigt halt aber auch, was das für enorme Unterschiede macht bei Meros Arbeit, wenn es koloriert wird und nicht koloriert ist.
Ja. Genau.
Also wie stark die unterschiedlich aussehen. Man erkennt natürlich noch immer, dass es eher ist, dass es sein Stil ist. Ja. Gerade wenn ich ihn jetzt aber auch so an mit Titeln vergleiche, wie jetzt, was weiß ich, Batman Damned oder den tatsächlich noch guten Azzarello-Comic, den er gemacht hat mit Joker. Erinnerst du dich noch Azzarello und Bermejo an Joker? Was so nach Dark Knight rauskam, wo der Joker so aussah wie Heath Ledger?
Ja.
Er ist halt auch so eine extrem düstere Kolorierung hat, wo man noch viel, viel mehr seinen Stil, wie man ihn hier in den Schwarz-Weiß-Artworks drin sieht, wenn er dann halt aber ganz anders koloriert wird, ist der Stil gleich ganz anders. Ja, und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass man das halt in diesem Comic so genau sieht. Das schafft halt sehr, sehr viel optische Abwechslung auch.
Ja.
Ja. Und zeigt halt auch die Stärke seines Artworks und seines Handwerks. Hat mir sehr gut gefallen. Ne?
Ja, richtig, richtig, richtig stark. Also da wird es schwierig für ihn, da nochmal einen draufzusetzen, würde ich behaupten.
Mhm.
Man kriegt ganz viel Abwechslung in der Optik. Es passt immer zur Epoche, wo man unterwegs ist. Macht einfach Spaß. So, das ist.
Ja.
Und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt. Wir haben es halt im großen Hardcover bekommen. Eins davon kostet 18 Euro.
Alter.
Ja. Gibst dreimal deine 18 Euro aus, du bist irgendwo dann bei 54 Euro und du hast das Ding halt in 40 Minuten ist das weggelesen.
Ja. Es ist technisch gesehen, das ist ein Band. Das ist ein Band eigentlich, ein Paperback mit drei Ausgaben.
Ja, genau. Mhm. Das ist das sind überlängere Ausgaben, ich glaube, das sind schon 50 Seiten oder so. Aber trotzdem, das ist ganz schön teuer dafür und ich wünsche mir für die Leser, die sagen, das ist mir zu teuer, das kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn die Größe dem Artwork gerecht wird.
Ja, auf
dieser Alben. So, das macht ganz viel Spaß, das ist super geil, da kann man sich richtig drin verlieren. Trotzdem hoffe ich, dass noch eine Softcover-Variante kommt, dass viel mehr Leute das lesen.
Ja, denke ich auch. Im Original ist es bei Boom Studios erschienen, ist, glaube ich, schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Bei Panini kam die dritte Ausgabe jetzt im Dezember, also letzten Monat.
Ja.
Ja, also sowohl im Deutschen als auch im Englischen vorhanden.
Richtig, bei mir wird es auf jeden Fall im Comic-Regal stehen bleiben.
Ja, zwei Empfehlungen heute. Gut, hast du eine Medienempfehlung?
Ich habe eine Medienempfehlung dabei. Ja. Wenn ihr uns zugehört habt und ihr sagt, ich möchte noch mehr Comic-Podcast hören, ich kannte ihn nicht, ich habe ihn zwischen den Feiertagen entdeckt und habe mal reingehört, Zwischen den Panels von Thilo und Ingo, ein weiterer deutscher Comic-Podcast, hat mir Spaß gemacht. Liebe Grüße, ich weiß, ihr hört uns auch zu. Hört da auch mal rein, wenn ihr noch ein bisschen mehr Comic-Wissen haben wollt, wenn ihr noch einen Podcast Richtung Comic sucht. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Sehr schön.
Hast du auch eine dabei?
Ich habe eine Medienempfehlung dabei, mal wieder eine Filmempfehlung und eine infrastrukturelle Medienkonsumempfehlung für Filme. Wir alle bezahlen unsere Streamer. Wir bezahlen Netflix, Disney Plus, was weiß ich, Apple TV, Amazon Prime Video und so weiter. Viele haben viele Abos, manche weniger, aber irgendwas davon hat jeder in irgendeiner Form. Was wir aber gerne oft vergessen, sind die Abos, die wir eigentlich mit unseren Rundfunkbeiträgen ohnehin schon bezahlt haben. Das sind nämlich die Mediatheken, unter anderem von Arte und ZDF. Und das sind zwei Mediatheken, die teilweise so krasse Filmauswahlen haben. Und ich meine damit auch hochpreisige Hollywood-Filme bis hin zum Arthouse-Kino, wo man viel zu wenig guckt und viel zu viel verpasst. Gleich eine Empfehlung gebe ich mit für die Arte-Mediathek. Da gibt es nämlich momentan den letzten Park Chan-wook-Film, Die Frau im Nebel.
Ja.
Im Original, beziehungsweise im Englischen lief er unter Decisions to Leave. Park Chan-wook ist der Regisseur, der Oldboy gemacht hat, die Rache-Trilogie, der auch den absolut viel zu wenig beachteten, phänomenalen Film Die Taschendieben gemacht hat. The Handmaiden heißt er im Englischen oder international. Die Frau im Nebel war der letzte Film, den er gemacht hat. Ebenfalls ein fantastischer Film. Den könnt ihr aktuell in der Arte-Mediathek schauen und müsst ihn nicht für, was weiß ich, 10 oder 12 Euro bei irgendwelchen Video-on-Demand-Portalen kaufen.
Und wenn ihr euch unsicher seid, geht ihr auf mediatheksuche.de. Da könnt ihr oben einfach den Titel des Films eingeben, wo ihr wissen wollt, und dann durchsucht ihr die Mediatheken, ob das gerade in einer der freien Mediatheken verfügbar ist.
Ja, da kriegt man sehr, sehr oft auch Filme, die man teilweise bei regulären Streamern gar nicht bekommt, einfach weil die Lizenzen nicht vorliegen. Zum Beispiel hatte Arte mal für einige Zeit ein unfassbares Portfolio an Akira Kurosawa-Filmen, die man sonst bei keinen Streamern bekommen konnte, nicht mal kaufen konnte, einfach weil die Lizenzen dafür nicht vorlagen. Und die konnte man in ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr lang in der Arte-Mediathek schauen. Wirklich bekannte, große Klassiker aus den 50er Jahren. Wirklich empfehlenswert. Guckt da rein. Ihr verpasst was, weil die bezahlt ihr alle. Die habt ihr alle bezahlt mit euren Rundfunkbeiträgen. Guckt da rein.
Bei mir war es zuletzt Memento von Christopher Nolan.
Genau.
Den man weder als Blu-ray bekommt, noch zum Streamen.
Mhm.
Warum auch immer, keine Ahnung, die Lizenz wird wohl nicht mehr vergeben.
Ja.
Und den hatte die SRF-Mediathek hatte den zur Verfügung. Da konnte ich den dann doch noch gucken.
Ja. Pack den Link zu der Mediathekensuche gerne mal unten in die Shownotes mit rein.
Jawohl.
Nutzt das. Die Shownotes
werden heute schön voll.
Genau, da verpasst ihr nämlich einige sonst. So, das war's. Wir haben, glaube ich, unsere Themen für die nächste Woche schon drin. Die verraten wir jetzt noch nicht.
Nee.
Denke ich.
Nee, genau. Danach die Woche bin ich im Urlaub, aber da produzieren wir morgen vor.
Mhm.
Genau. Und damit, wir sind, glaube ich, ganz gut gewappnet.
Auf jeden Fall. Wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder.
Jawohl, bis nächste Woche. Lest mehr Comics, Leute. Tschüss.
Ciao.